Und glaube, dass diese Möglichkeit des Austausches, die politisch gefördert und gewünscht ist, die Möglichkeit gibt, auch Menschen, die wenig Berührung mit der Bundeswehr, mit Veteranen haben oder gewisse Berührungsängste, einfach hier näher ranzubringen und einen Austausch zu machen. Denn ein ganz großer Teil, glaube ich, hat schon verstanden, wofür es die Bundeswehr gibt und ist auch sehr dankbar. Und den anderen Teil halten wir mit einem, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst, einfach aus.
Oberstleutnant IG Marcel Bohnert hier vorzustellen, fühlt sich ein bisschen an, wie Eulen nach Athen zu tragen. Gerade im Bereich der sozialen Medien ist er ja im Begriff. Er hat damals an den Social Media Guidelines der Bundeswehr mitgeschrieben und den Hashtag Social Media Division groß gemacht. Zumindest habe ich es so wahrgenommen. Er hat damit auch früh den Wert einer Arbeitgebermarke für die Bundeswehr erkannt, gerade in den aufstrebenden sozialen Netzwerken. Und ein bisschen ist das auch heute noch seine heimliche Leidenschaft, wie wir noch zu hören bekommen. Marcel gehört der Generation von Stabsoffizieren an, die auch in schwierigen Einsätzen Truppe führten. 2011/12 als Kompaniechef einer Panzergrenadierkompanie in Kunduz, dem Hotspot in Nordafghanistan. 200 Tage in Kunduz heißt der Vortrag, den er darüber an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg gehalten hat. Das soll zwar nicht unser Schwerpunktthema heute sein, aber durchaus wichtig für das Thema, was wir besprechen werden. Den Vortrag verlinke ich dir auch gern in den Shownotes. Marcel ist oft genug angeeckt mit seiner Art, die Dinge neu zu denken. Ich sage allerdings, nicht nur die Truppe braucht das, um sich zu erneuern, auch die Gesellschaft in ihrem Verhältnis zur Bundeswehr braucht das. Und gerade hier leistet Marcel viel. Als zweiter stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, gerade als ja quasi der größten Interessensvertretung der Menschen der Bundeswehr, vom aktiven Soldaten, dem Reservisten, Angehörige, Hinterbliebene und zivile Angestellte, die ich nicht immer vergessen soll. Gut. Das Veteranenthema liegt ihm natürlich sehr am Herzen, auch bedingt durch seine Einsatzerfahrung, auch im Kosovo. Heute begleitet und fördert er führt zusammen, wo er kann, online wie offline. Der jüngste Meilenstein in diesem gemeinsamen Prozess vieler Gleichgesinnter ist der sogenannte Veteranenflyer. Was hinter diesem unscheinbaren, ja fast billig anmutenden Begriff steckt, auch darüber werde ich heute mit ihm reden. Auf geht's ins Gespräch. Gut, Marcel, es ist Montagabend. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu reden über ja deine Veteranenarbeit, die Veteranenarbeit des Bundeswehrverbandes.
Ja, sehr gern. Freut mich, dass wir es jetzt endlich mal schaffen. Es war schon, du sagst, es ist eine relativ späte Stunde, aber es ist ein wichtiges Thema, ein Herzensthema von mir, von dir, vieler Verbände und deshalb ist es gut, dass wir uns jetzt mal endlich treffen.
Dir ist schon klar, das ist hier ein Veteranen-Podcast. Mhm. Bist du Veteran?
Ich würde mich selber tatsächlich als Veteran bezeichnen, ja. Wenn wir auf die Definition des Ministeriums schauen, dann ist sie ja sehr umfassend und weitläufig, bedeutet jeder Soldat mit Ablauf einer Dienstzeit von 6 Monaten ist Veteran, unabhängig ob er aktiv oder auch schon entlassen ist, bis zum Ende seines Lebens, so er nicht unehrenhaft entlassen wurde. Dementsprechend könnte man sehr, sehr viele Menschen in dieser Republik als Veteran bezeichnen. Aber ich glaube, dass bei mir tatsächlich, wie bei einigen anderen in unserem Umfeld auch, tatsächlich zur Identität, zur persönlichen mit dazugehört.
Ja. Viele, die sich in der Veteranenarbeit engagieren, haben aber tatsächlich die Bundeswehr schon verlassen. Manche sind noch in der Reserve irgendwie tätig. Ist das ein Thema für alte Männer, Veteranenarbeit?
Ja, ich glaube, wenn man den Veteranenbegriff tatsächlich mal auf seinen Ursprung reduziert, dann bedeutet das, ich kriege es jetzt nicht ganz genau zusammen übersetzt, aber schon so etwas wie altgedienter, ich weiß nicht, ob Soldat oder
Kämpfer oder Krieger, aber
irgendwas sowas in diese Richtung, ja. Ne? Ja. Das heißt, prinzipiell, und ich kenne eine Umfrage, die vor, ich glaube, ja, knapp 10 Jahren gemacht wurde, wo die Bevölkerung mal gefragt wurde, wobei sie eigentlich intuitiv denkt, wenn sie das Wort Veteran hört. Und in der Tat war es so, dass sie vor allem an alte Männer gedacht hat, ne? An Veteranen des Weltkrieges, an Veteranen des Vietnamkrieges und so weiter, aber noch gar nicht bemerkt hat, dass es eine neue, junge Generation gibt, die vor allem durch die Auslandseinsätze der Bundeswehr eine solche Identität angenommen haben. Das heißt, ja, es gibt viele ältere Soldatinnen, Soldaten, auch ehemalige, die sich als Veteranen fühlen und sich auch so bezeichnen, aber es gibt inzwischen eine größer werdende und auch lauter werdende Gruppe junger Einsatzrückkehrer, die diese Identität auch leben.
Ich glaube, viele verbinden mit dem Veteran tatsächlich diesen ausgeschiedenen Status. Mhm. Du bist ja noch aktiv Berufssoldat, du hast dich entschieden, das den Rest deines Arbeitslebens zu machen. Warum bist du da so an diesem Thema dran?
Am Ende war es vor allem der Afghanistan-Einsatz, den ich selber 2011 als Kompaniechef in Kunduz erlebt habe, der dieses Thema für mich zu einem persönlichen, wichtigen Thema gemacht hat. Ne? Ich war da von Mitte 2011 bis Anfang 2012, war Kompaniechef von der Kampfeinheit und habe da 200 recht intensive Tage mit meiner Kompanie verbracht und auch bemerkt, dass bei Rückkehr einiges sich doch anders dargestellt hat als vor Abreise. Und dann auch mittel- und langfristig gesehen, dass viele meiner Soldatinnen und Soldaten damit echt ein Problem zu kämpfen hatten. Und habe dann angefangen, mich fürs Thema zu interessieren, mich umgeschaut, wer da so aktiv ist, bin nach und nach da in Verbindung getreten, auch mit jüngeren, kleineren Verbänden, mit Autoren und habe dann mit Björn Schreiber, mit dem ich gemeinsam in diesem Einsatz war, auch für den Bund Deutscher Einsatzveteranen ein gemeinsames Buch aufgesetzt zum Thema Die unsichtbaren Veteranen. Und damit waren wir sozusagen ganz tief dann in dieser, nennen wir es mal, Bewegung auch drin und verwurzelt und haben das auch nie wieder losgelassen sozusagen.
Jetzt sind mehr als 10 Jahre schon ins Land gegangen. Und ich habe das Gefühl, manchmal die aktive Truppe interessiert sich gar nicht so sehr für ihre Veteranen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, wenn sich so 22-jährige junge Kraftpakete nicht so sehr für die alten Campen interessieren. Also die wollen ja jetzt Dinge bewegen, auch Action erleben. Wie siehst du das Verhältnis der aktiven Truppe zu ihren Veteranen?
Ja, auch gespalten, ne, so wie du sagst. Ich glaube, zwei Aspekte, die in diesem Zusammenhang tatsächlich wichtig sind. Der eine ist, dass ein Einsatz, die Rückkehr aus einem Einsatz nicht immer mit Schmerz und Leid und einer posttraumatischen Belastungsstörung oder überhaupt Belastung verbunden ist, sondern dass auch eine Einsatzrückkehr mit sehr viel Stolz und Selbstbewusstsein und Tapferkeit enden kann. Und es ist oftmals so, dass diese ganze Veteranenbewegung reduziert wird auf diese Opferrolle. Und davon grenzen sich Soldaten auch ab und sagen, nee, ganz ehrlich, das waren tolle Einsätze, wir sind daran gewachsen. Das zeigen ja auch Studien des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, dass auch das durchaus ein Ergebnis einer Rückkehr sein kann. Was eben viele nicht verstehen, ist, dass es aber nicht nur das ist. Ja, viele Verbände haben sich natürlich gegründet aus einer gewissen, ich sag mal, Opferrolle, Belastung, einer Initiativengründung zur Erreichung bestimmter Ziele für geschlagene, gescheiterte Rückkehrende heraus. Aber es ist eben nicht nur das. Also das ist der eine Aspekt, dass das Bild da teilweise noch etwas diffus ist. Und der andere Aspekt ist tatsächlich einer, den du gerade angesprochen hast. Ich habe mal, ich glaube, vor 1-2 Jahren telefoniert mit Ralf Röntgendorf. Das ist ja ein falscher Mega, der während des Karfreitagsgefechtes im Jahre 2010 schwer verwundet wurde und dann erblindet ist. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Ich wollte ihn mal zu einer Veranstaltung laden. Er hat dann gesagt, warum er nicht kommen möchte. Und hat dann in einem sehr, sehr langen Telefonat, das ich glaube knapp 2 Stunden ging, obwohl wir uns nicht kannten, mir dann sehr ausführlich geschildert, wie er sich von dieser jüngeren Generation von Soldaten wahrgenommen fühlt. Und das war tatsächlich kein besonders positiver Eindruck, den er da hatte, sondern im Grunde war sein Eindruck, dass da jüngere Soldaten, die mit dieser Einsatzrealität Afghanistan, ich sag mal 2006 bis 2012, in der intensiven Zeit sehr wenig Berührungspunkte hatten und für die eher sowas wie irgendein kauziger Typ, der da irgendwo da oben im Stab in der Ecke sitzt, irgendwie war. Ne? Und er ist ja, ich sag mal, für unsere Generation, also für die Generation Einsatz, die in den intensiven Jahren, vor allem in Afghanistan war, ist er schon ein Symbol oder ein Bild oder jemand, zu dem man hinausschaut und bei dem man weiß, dass er da sehr, sehr viel geopfert hat. Und da gibt's einfach, auch weil wir innerhalb der Bundeswehr vielleicht das Thema vernachlässigen, wenig weiterbilden, wenig dafür sensibilisieren, eine gewisse Distanz, glaube schon, dass man da noch ein bisschen was tun kann, um auch die Wertschätzung, die diese Soldaten, diese Älteren verdient haben, denen auch zukommen zu lassen.
Ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen mit Kira und Niklas, 2 jungen Feldwebelanwärtern, die gesagt haben, sie haben schon Interesse, aber es sind kaum noch Leute da teilweise, mhm, oder die sind, so wie du sagst, unsichtbar. Ne? Das erkennt man ja im Feldanzug ja nicht, mhm, wer was wann getan hat. Dass also auf der anderen Seite schon irgendwie ein Bedürfnis da ist,
Aber es gibt keine Foren, also keine Möglichkeiten, wo man sagt, so ein Erfahrungsaustausch, Unterricht oder irgendwas, wo man sagt, wir reden mal drüber. Viele fordern das ein und ich glaube, das geht auch ganz unabhängig von der Truppengattung.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass man, das könnte die Aufgabe von uns Verbänden sein, tatsächlich da aber eine Brücke bauen muss oder kann. Ne, weil das Interesse ist auf beiden Seiten da, diese Welten zusammenzubringen und wie sich die Einsatzrealität in den nächsten Jahren entwickelt, das vermag derzeit niemand zu sagen. Also wir haben natürlich einen Shift Richtung Landes- und Bündnisverteidigung und auch diese Einsätze können sehr intensiv werden. Das ist, wie gesagt, zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht richtig absehbar und wir werden im internationalen Krisenmanagement, also dem, was wir seit 1990 in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr machen, tatsächlich ein bisschen zurückfahren. Aber jeder, auch jüngere Soldat, muss sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass er tatsächlich mal in einen Einsatz, in welche Form auch immer, oder in eine einsatzgleiche Verpflichtung geht und diese sich auch durchaus kämpferisch entwickeln kann. Ja, oder ich sag mal, es muss ja nicht immer kämpferisch sein, aber durchaus belastend in vielerlei Hinsicht werden kann. Und dann ist es vielleicht so, dass wenn sie zurückkehren, auch eine gewisse Anerkennung, Wertschätzung, Identität haben möchten. Also ich glaube schon, dass es an uns ist, ne, jetzt up to us, dort Brücken zu bauen. Nicht nur zu Soldaten, zu Aktiven, sondern auch Richtung Gesellschaft. Begegnungsstätten zu schaffen, Foren zu schaffen, in denen man sich austauschen kann. Indem man Ängste abbaut, die sehr niedrigschwellig sind, also indem man auch Zugänge sozusagen aus allen Richtungen ermöglicht. Sei es jetzt Podiumsdiskussionen oder sei es, dass man durch Medienarbeit das Thema Menschen näher bringt und so weiter, um da wechselseitige Vorurteile auch abzubauen, ja, oder Berührungsängste.
Da gucken wir gleich nochmal drauf. Mhm. Du hast es ja schon kurz angesprochen, also der Deutsche Bundeswehrverband ist ja mit 200.000 Mitgliedern die größte Interessensvertretung für Soldaten, Reservisten, Zivilangestellten und Veteranen oder Ehemaligen, wie es auch heißt. Mhm. Damit ist der Verband ja auch größer als die Bundeswehr selbst. Es sind also irgendwie auch ganz viele drin, die eigentlich nicht mehr aktiv sind. Kannst du sagen, wie viele Veteranen konkret in Zahlen im Bundeswehrverband
engagiert sind? Jetzt kommt es eben wieder so ein bisschen auf die Definition. Ich muss dich einmal leider ganz kurz korrigieren. Wir sind nicht größer als die Bundeswehr selbst, aber größer als die Anzahl der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Wir haben die Zivilen vergessen wir mal so ein bisschen. Aber auch da gibt es ja welche, die in Einsätzen waren und so weiter, die vielleicht auch in diese Kategorie fallen. Und wir müssen jetzt eben bei der Definition, die eine sehr emotionale Frage ist, ein bisschen aufpassen. Ich hatte sie ja eingangs des Podcasts schon mal kurz genannt. Im Grunde ist jeder Soldat, egal ob ehemalig oder noch aktiv, mit Ablauf eines halben Jahres Dienstzeit im Veteranenstatus offiziell. Und deshalb ist die Frage, ne, ich könnte jetzt die Altersstruktur des Bundeswehrverbandes nennen,
natürlich schwer zu beantworten.
Ehemaligen. Genau. Also wenn wir auf die Ehemaligen schauen, machen die bei uns tatsächlich den großen Anteil aus. Das sind 70.000 Bundeswehrverbandsangehörige tatsächlich. Die sind in sogenannten KERHs, also Kameradschaften, ehemalige Reservisten und Hinterbliebene organisiert. Und die stellen tatsächlich hier innerhalb des Verbandes eine sehr große und breite ich will nicht sagen Lobby, weil wir natürlich alle sozusagen zusammenarbeiten, aber eine große Gruppe da.
Wie stärkt denn der Verband die Veteranenarbeit konkret? Also ich rede jetzt, wenn wir von Veteranen reden, ich meine Ehemalige.
Ja.
Also ich sag mal Menschen wie mich, ja, die als SAZ ihre Zeit abgedient haben, in welcher Verwendung auch immer und dann ausgeschieden sind.
Ja, also als ich ich bin schon länger Bundeswehrverbandsmitglied, aber bin in eine aktive Mandatsträgerrolle erst vor einem knappen Jahr geraten. Und habe mich dann erstmal reingearbeitet und mir das sozusagen erklären lassen und mir auch die Zahlen angeschaut, war erstmal etwas überrascht, dass diese Gruppe doch so groß ist. Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber meine Frage war natürlich schon, was führt dazu, dass sie auch nach ihrer Dienstzeit irgendwie Teil dieses Verbandes bleiben? Da gibt es natürlich konkrete Vergünstigungen, die sie zum Beispiel über eine Fördergesellschaft bekommen oder ich sag mal versicherungstechnische Absicherungen, die man auch über einen Verband bekommen kann. Aber beim Reinhören und beim Nachfragen und bei Gesprächen habe ich schon festgestellt, und denen geht es vor allem tatsächlich um sowas wie Kameradschaft. Diese Verbundenheit, die sie während ihrer Bundeswehrzeit gefühlt haben, die spüren sie teilweise da draußen nicht. Und denen ist es einfach wichtig, an diesem Thema zu bleiben, sich auch noch weiterhin für die Bundeswehr, für die Menschen in der Bundeswehr zu engagieren und einfach in Verbindung zu bleiben. Ne? Sehen sich als große Solidargemeinschaft. Treffen sich regelmäßig zu Vorträgen, zu Austauschen, zu Grillfesten und so weiter und leben einfach das, was sie in der Bundeswehr kennengelernt haben, nämlich enge Verbundenheit, Kameradschaft, Teamgeist, leben das sozusagen auch nach Ende ihrer Dienstzeit weiter. Und das finde ich schon recht beeindruckend.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es eine Differenz gibt oder irgendwie wie eine Distanz, sagen wir es mal so, zwischen der Bundeswehr, auch dem, was wahrgenommen wird im BMVG und den Veteranen selbst. Und die Frage ist eigentlich, kann zum Beispiel der Bundeswehrverband wie auch andere Verbände diese Lücke schließen? Es gab da am 5.9. hat die Ministerin Lambrecht da so ein Tagesbefehl rausgegeben, so eine Art Kickoff für die Invictus Games, ne, noch ein Jahr noch dahin. Da war gerade Düsseldorf, Prinz Harrys Besuch war gerade zu Ende oder irgendwie um den Dreh heraus. Sie hat in diesem Befehl hat sie von allen gesprochen, aber nicht von Veteranen. Also sie spricht konkret an Soldatinnen und Soldaten, Reservistinnen und Reservisten, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Angehörigen von Blaulichtorganisationen. Und ehrlich gesagt, hat mich das aufgeregt. Ne? Muss ich dir ehrlich sagen, die Bundeswehr hat eine Zeitsoldatenarmee. Nur die Einsatzveteranen sind ja schon irgendwie an die 400.000. Und das sind natürlich auch Multiplikatoren ungeheurer Natur. Du hast es ja gerade angesprochen, über Verbandsarbeit und lokale, regionale Gruppen. Und ich fühle mich da nicht repräsentiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann diese Lücke eigentlich schließen, die da ist?
Ja, ich glaube schon, dass es tatsächlich an uns Verbänden ist. Also, dass die Ministerin dort, dieser konkrete Fall war mir gar nicht geläufig. Ich glaube, ich hatte bei Social Media mal kurz davon gelesen. In der Tat ist es natürlich was wir als Verbände immer wieder durch Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, sozusagen schon gestalten können. Ich glaube, dass das natürlich auch zeigt, dass dieser Begriff einfach noch nicht in den normalen Sprachgebrauch einfach übergegangen ist, noch nicht mal innermilitärisch. Ja, ich habe neulich mal, da war ich hier bei Hertha BSC in Berlin, ne?
Habe ich gesehen,
ja. Konnte man sich bei Social Media angucken. Ich bin tatsächlich als Schweriner ursprünglich eher so Hansa Rostock zugeneigt, aber bin da natürlich auch offen. Und in der Tat ging es bei Hertha auch darum, da mal darüber zu sprechen, ob wir nicht im kommenden Jahr vor den Invictus Games sowas wie einen Veteranentag oder einen Soldatentag dort mit denen machen können. Das haben die schon mal gemacht mit Ballkindern, die von gefallenen Soldaten sozusagen dort einlaufen durften. Das war eine sehr schöne Sache. So, dann habe ich mich mit einem aus dem Vorstand dort unterhalten und habe dann das Wort Veteranentag fallen lassen und da war er richtig schockiert und hat sich erschrocken. Und da habe ich gesagt, ja, aber wieso? Und sagte, ja, Veteranentag klingt für ihn erstmal irgendwie anrüchig oder ne, das ist aus einer längst vergangenen Zeit und so weiter. Und dann habe ich ihn halt aufgeklärt und habe gesagt, dass es längst nicht mehr so ist, zumindest nicht in der Bubble, nenne ich es jetzt mal, in der ich unterwegs bin, sondern da ist das ein geläufiger Begriff. Und da hat er gesagt, dass ihm das nicht klar ist, sondern dass er da sozusagen bei so einem Begriff wie Veteranentag zusammenzuckt. Und das zeigt mir einfach, dass wir dort tatsächlich noch eine Menge Arbeit vor uns haben, das einfach zu einem normalen Thema zu machen und zu zeigen, es gibt hier eine große gesellschaftliche Gruppe. Du hast es ja auch gerade genannt, wenn wir auf die Einsatzrückkehrer gehen, dann sind es knapp 400.000, die hier in diesem Land leben, die einfach eine gewisse Aufmerksamkeit braucht, ja, oder derer man sich zumindest gewahr sein muss, und die sicherlich, wenn sie mit einer Stimme spricht, auch einiges erreichen kann für diese Rückkehrer.
In Gesprächen mit Veteranen und Vereinsvertretern wird auch immer wieder die Sorge geäußert, dass gerade so große Vereine und Verbände wie der Bundeswehrverband mit 200.000 Mitgliedern die Kleinen schluckt oder so an den Rand drängt, gerade wenn diese sehr aktiv sind. Das ist ja übrigens auch ein Vorwurf, dem sich der Veteranenverband ja auch schon stellen musste. Wie begegnest du dieser Sorge?
Ja, also zunächst mal muss ich da sagen, dass wir natürlich alle am selben Thema interessiert sind und grundsätzlich alle an einem Strang ziehen sollten. Und diese Ängste, Vorurteile, manchmal auch ein bisschen Befindlichkeiten, die da so untereinander herrschen, die versuche ich eigentlich zu umgehen und zu sagen, pass auf Leute, jeder mit seiner Individualität hat hier seine Berechtigung und es kommt darauf an, dass wir einen Schulterschluss machen und gemeinsam sozusagen dieses Thema angehen, denn sonst wird die Situation, der Status quo weiter so sein, wie du ihn ja vorhin beschrieben hast. Wir sind gesellschaftlich und auch teilweise bundeswehrintern nicht richtig präsent, nicht mal das Wort Veteranen und diese Gruppe sozusagen, wenn sie vielstimmig auftritt, wird es auch nicht richtig hinbekommen. Das heißt, wir müssen dort sozusagen mit einer Stimme sprechen. Und ich glaube, dass die jüngeren Verbände da definitiv ihre Berechtigung auch haben, neben den schwereren, größeren, etablierten. Die sind in der Lage, Themen ganz fix sozusagen in ihren Kanälen, mit ihren Verbindungen, in direkten Richtung mit ihrer Mitgliedschaft auf die Agenda zu setzen, während wir im Bundeswehrverband natürlich auch verpflichtet sind, bei solchen Themen die Meinung unserer Mitgliedschaft zu vertreten. Und ich hatte es ja gerade gesagt, das sind über 200.000. Dementsprechend ist es schon so, dass wir an Beschlüsse gebunden sind, natürlich auch im Grunde eine bestimmte Richtung einschlagen, die uns durch die Delegierten, durch die Vertreter des Verbandes mitgegeben werden. Aber da sind wir natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen eingeschränkt. Ja. Und während jüngere Verbände dann noch frecher und vielleicht ein bisschen angriffslustiger sein können, sind wir da schon so, dass wir dann auch überlegen, welche Wirkung kann das haben, längerfristig und so weiter. Ne? Und die jungen dynamischen, ich sag mal, Einflüsse, die kriegen wir auch durch diese Verbände. Wir versuchen schon sozusagen, uns zusammenzuschließen, Austausch zu führen. Wir haben als großer Verband natürlich viel mehr Möglichkeiten, auch in finanzieller Hinsicht sozusagen, für große Veranstaltungen, für juristische Unterstützung und so weiter. Und da sehen wir zu, dass wir auch in Kooperation mit jüngeren Verbänden einfach gemeinsam Veranstaltungen auf die Bahn bringen, wo wir auch voneinander, sage ich mal, profitieren können. Also ich glaube, dass alle da ihre Berechtigung haben, dass wir auch als Bundeswehrverband viele Themen für diese Bewegung, ohne dass wir explizit uns nur auf Veteranen, sage ich mal, fokussieren, beschränken, mit vorangebracht haben. Ich sag mal, Einsatzweiterverwendungsgesetz und so weiter. Da ist schon auch die Lobbyarbeit des Bundeswehrverbandes, neben dem, was die kleineren Verbände da vorangetrieben haben, dann sehr, sehr großen Einfluss gehabt. Und gemeinsam, glaube ich, kommt man tatsächlich am besten voran.
Soweit ich weiß, bist du ja gar kein Ausnahmefall, wenn ich sage, du bist ja auch Mitglied in mehreren Verbänden.
Ja, ja.
Ne? Also, dass du sagst,
ich bin auch in diesen, also eine Transparenzhinweis, das mache ich auch jedes Mal, wenn ich beispielsweise beim Bundeswehrverband in einer Vorstandssitzung sitze und wir dort Dinge mit kleineren Verbänden besprechen, dann sage ich hier, Achtung, ich sage jetzt hier meine Meinung, möchte aber mal den Transparenzhinweis geben. Ich bin zum Beispiel Mitglied bei Combat Veteran und im Bund Deutscher Einsatzveteran, nur dass ihr sozusagen auch meine Sicht da jetzt einordnen könnt. Also das schließt sich meiner Ansicht nach auch gar nicht aus.
Und ich glaube tatsächlich kann der Bundeswehrverband, aber auch jeder andere Verband ja nicht alles abdecken. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt bikender Veteran bin, dann finde ich meine Heimat wahrscheinlich eher woanders. Vielleicht habt ihr auch eine Krattgruppe oder sowas, das kommt gut möglich bestimmt, aber es gibt eben da auch andere. Und das habt ihr auch immer gesagt, ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt. Jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte und die Expertise kann man durchaus nutzen. Du sagst es ja immer wieder, für die gemeinsame Sache oder in den Farben getrennt, in der Sache vereint.
Ja, genau. Das ist auch eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, diesen Schulterschluss, den müssen wir einfach machen in der Bewegung, um da gemeinsam voranzukommen. Und da darf es auch keine scharfen Abgrenzungen geben. Ich glaube tatsächlich, dass wir, also wenn wir jetzt mal, ich setze jetzt mal den Bundeswehrverband als großen Verband so in einen großen Kreis, und ohne dass das jetzt irgendeine Art von Hierarchie gemeint sein soll, wenn man dann die anderen Verbände da daneben als Kreise legt, dann wird man da sehr große Überlappungen sehen. Aber man wird eben auch sehen, dass jeder Verband noch seine eigene kleine Lobby hat, die er sich auch nicht nehmen lassen möchte. Ja, und da auch seine Berechtigung hat. Der Bund Deutscher Einsatzveteran macht sehr gute, ich sag mal, Fürsorgearbeit auf der Straße, so nennen sie das ja immer, ne? Die fahren sozusagen durch die Gegend mit den Fallmanagern und nehmen sich einzelner traumatisierter Soldaten an. Das könnten wir in der Form jetzt gar nicht leisten. Ne? Also unsere Rolle sehe ich dann tatsächlich auch zu einem großen Teil in der politischen Arbeit. Wir haben die umfassenden Zugänge zum Bundestag, zu den Abgeordneten und so weiter und können dann auf der Ebene drücken. Und wenn wir das dann zusammenführen, dann kriegen wir dann einen vernünftigen gemeinsamen Rahmen für die Veteranen hin.
Tatsächlich ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Ne? Also wir treffen uns ja morgen wieder mit aktiven ehemaligen Soldaten, auch Versehrten. Ein Thema wird der Veteranenflyer sein.
Ja.
Ehrlich gesagt, das hört sich ja zuerst erstmal an wie so eine billige Werbung, so ein Flyer. Etwas, was aus dem Briefkasten eigentlich direkt in den Papiermüll wandert. Aber ganz so ist es ja nicht. Da steckt ja unglaublich viel Fußarbeit drin.
Und
wer in diesen Kreisen unterwegs ist, weiß, dass das nicht ganz leicht war. Was hat es mit diesem Veteranenflyer auf sich?
Ja, es ist schön, dass du es ansprichst. Es freut mich tatsächlich. Wir sind hier an dem Montag vor der Veröffentlichung dieses Flyers. Du hast es ja gerade angedeutet. Morgen machen wir vom Bundeswehrverband eine Tagung mit Einsatzveteranen und Verwundeten vormittags. Da werden wir diesen Flyer in die Runde verteilen und bitten, dass es sozusagen mitgenommen wird und da draußen in die Welt gestreut wird. Und dann am Nachmittag haben wir eine Aktion im Bundestag, die nennt sich Gelbe Bänder. Da werden sozusagen gelbe Schleifen von Bundestagsangehörigen, Abgeordneten unterschrieben und dann in die Einsätze versandt um die Weihnachtszeit. Und an der Stelle wollen wir diesen Flyer dann auch präsentieren und den Angehörigen des Bundestages dort die gemeinsamen Forderungen der deutschen Veteranenbewegung in die Hand drücken. Und du sagst es ist sozusagen etwas, das auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär wirkt. Ich hatte neulich mit einem Bundestagsabgeordneten, Johannes Ahlt, auch freigestellter Offizier, für den Bundestag gesprochen und habe gesagt, und hier ist der Veteranenflyer, der hat uns draufgeguckt, hat gesagt, ja, toll. Dann sage ich, ja, Achtung, das ist jetzt nicht so, ich sag mal, banal, wie es aussieht, sondern schau mal genau hin, ich erkläre es dir. Du siehst dort 13 Verbände, die, ich sag mal, unter diesem Freier unterschrieben haben, oder ich sag mal, Verbände, Initiativen, Stiftungen, unter anderem Liberale Soldaten und Veteranen e.V., die Oberstschüttler Versehrten Stiftung, Soldaten-Veteranen-Stiftung, Reservisten, Arbeitsgemeinschaft, Military Brotherhood, die Vereine, über die wir schon gesprochen haben, und so weiter. Und die haben es tatsächlich zustande gebracht, einen gemeinsamen, nennen wir es mal, Forderungskatalog aufzustellen, mit Forderungen für eine gute Veteranenpolitik, die wir, sage ich mal, Richtung Bundesministerium der Verteidigung, Richtung Politik, auch Richtung Gesellschaft tragen wollen. Und da haben wir es geschafft, uns auf Kernthemen zu verständigen, die wir trotz aller kleineren Differenzen und teilweise auch persönlicher Befindlichkeiten jetzt gemeinsam vorantragen und damit diese Kakophonie, diese Vielstimmigkeit versuchen, so ein bisschen zu beenden, die ich persönlich in den letzten Jahren in der Veteranenbewegung so ein bisschen wahrgenommen habe, die uns da auch ein bisschen gebremst hat teilweise.
Wenn ich jetzt drauf schaue, da sind ja einige Sachen mit dabei, die kann man, das ist wirklich Veteranenpolitik oder zumindest was auf ministerieller Ebene zu klären. Das sind also Bürokratieabbau zum Beispiel halt oder den Veteranenbeauftragten im BMVG zum Beispiel. Das sind ja so die definitorische Ergänzung der Veteranendefinition. Das sind ja so wirklich Dinge, die sind politisch. Aber vieles anderes könnte man doch eigentlich aber auch selbst machen. Dazu braucht man ja eigentlich keine politische Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Veteranentag, nur ein Beispiel, die K3-Märsche sind ja immer ein gutes, wo man sagt, dass etwas, was passiert, auch ganz ohne, dass irgendwie ein äußeres Zutun. Wie viel Politik braucht es dann wirklich?
Ich glaube schon, dass wir, also grundsätzlich, wir haben jetzt den Veteranenpolitikbegriff eingeführt, den hast du ja auch schon hier und da mal diskutiert. Ich denke auch viele deiner Hörer werden wissen, womit es da dabei oder worum es dabei geht, was es damit auf sich hat. Aber ich merke schon, dass dieser Begriff immer noch so ein bisschen, dass ich immer noch verdutzt angeschaut werde, wenn wir von Veteranenpolitik sprechen. Und im Groben, so mein Verständnis, ist das, was du beschreibst, also dass sozusagen an der Basis als Graswurzelbewegung bereits etwas entsteht. Ja, da können wir den Marsch zum Gedenken, die K3-Märsche oder Ähnliches nehmen, dass das sozusagen bottom-up aufwächst und das für mich eine Veteranenkultur ist, die hier sozusagen entsteht und die auch einiges für sich hat und die auch mittlerweile, ich glaube, der 12K3 Marsch hat in Deutschland 5000 Menschen auf die Straße gebracht, über das ganze Land verteilt, die auch schon einiges bewegt sozusagen. Das ist eine klasse Sache. Dennoch denke ich, dass es schon eine Rahmung und auch eine staatliche Förderung braucht, um diese Themen wirklich groß zu machen. Ja, und das haben rückkehrende Soldatinnen und Soldaten meiner Einschätzung nach auch verdient. Ja, schauen wir mal in andere Länder, zu den Holländern, die inzwischen ein eigenes Veteraneninstitut haben, oder auf eine Rückkehrerkultur, die beispielsweise die USA zelebrieren oder viele, viele andere Staaten in Europa auch, von der wir uns hier tatsächlich eine Scheibe abschneiden können mit unserem Nischendasein. Teilweise auch als Bundeswehr generell. So. Also ich erwarte schon, dass politisch Rahmenbedingungen vorgegeben werden, die das Gedeihen einer gesunden Veteranenkultur auch fördern. Und das Wort gesund ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen hat es letztes Jahr relativ prominent in die Welt hinausgetragen. Und ich habe das auch immer wieder in Interviews oder ähnlichem erwähnt. Wir haben bei Veteranenkultur natürlich die Gefahr, dass das so ein bisschen wächst und gedeiht und an den Rändern dann auch Wildwuchs entsteht. Ja, also gerade am rechten Rand, wir hatten da Veteranen 5 nach 12 und Veteranenpool während der Corona-Phase, Bewegungen, die sich zwar als Veteranen bezeichnet haben, die aber außerhalb dessen stand, so zumindest der Eindruck, was wir in unserer Verfassung zu verteidigen gelobt oder sogar geschworen haben und von dem wir uns als Bundeswehrverband und auch alle anderen kleineren Verbände sich abgrenzen. Und da bedarf es einer Veteranenpolitik sozusagen, die den Rahmen von Veteranenkultur vorgibt und dann können wir solche Entgrenzungen sozusagen auch sehr klar abschneiden von dem, was wir eigentlich wollen. Ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Um vielleicht nochmal ganz konkret zu werden, also wir nehmen jetzt mal den Veteranentag. Ja, da gibt es Ideen, aber warum soll ein Veteranentag denn nicht politisch, gesellschaftlich, wie auch immer vorgegeben werden? Und dann auch in ganz Deutschland sozusagen verschiedenste Veranstaltungen zu einem solchen Veteranentag stattfinden. Es gibt ja auch andere Feiertage, Gedenktage, die man hier durchaus zelebriert. Und vielleicht auch noch das, und dann bin ich wirklich mit der Antwort auf diese Frage durch. Dieser Veteranenflyer wirkt auch dadurch so banal, als dass diese Forderungen nur als Schlagworte formuliert sind. Du hast ja gerade schon ein paar genannt. Da steht dann auch drauf Veteranendatenbank oder Verwundetenabzeichen oder Gedenkkultur und so weiter. Dass dort nur Schlagworte vermerkt sind, bedeutet aber auch, dass wir uns dort in der Bewegung zwar auf diese Begriffe verständigen konnten, aber hinter den einzelnen Schlagwörtern durchaus noch andere Wörtern durchaus noch andere Vorstellungen vorherrschen. Ja, also beispielsweise Veteranentag. Wir sind uns mit diesen 13 Verbänden sehr einig, dass wir alle einen Veteranentag wollen. Und wir als Bundeswehrverband und auch einige andere Verbände fordern das auch schon seit einigen Jahren. Und das ist sozusagen eine Botschaft, die wir nach außen tragen. Wann genau dieser Tag dann sein soll, darüber besteht aber durchaus noch eine Differenz sozusagen. Ja, also da gilt es dann in den nächsten Wochen, Monaten zu diskutieren und zu schauen, was wäre denn jetzt ein geeigneter Termin? Wäre das vielleicht der Karfreitag jedes Jahr oder wäre das der Tag, an dem die Invictus Games in Deutschland starten 2023? Oder wäre das der Volkstrauertag oder der Tag, an dem das erste Mal ein Soldat in einem Auslandseinsatz gefallen ist und so weiter und so weiter? Da sind die Vorstellungen durchaus noch abweichend, aber die Kernforderungen stimmen und alles Weitere wird dann die Zukunft zeigen.
Du, ich finde das auch unproblematisch, muss ich ehrlich sagen, denn allein das Gespräch darüber zum Veteranentag, welcher Tag da sein könnte, ist ja im Grunde schon die Förderung einer öffentlichen Debatte, so, weil da müssen Dinge auf den Tisch gepackt werden, da müssen Geschichten erzählt werden, da müssen Dinge aufgearbeitet werden. Mhm. Ich bin da ganz dabei. Also ich unterstütze das natürlich, aber das brauche ich dir nicht zu sagen. Mhm. Wo kann ich den Flyer dann finden? Wenn ich das jetzt höre, ja, wie komme ich daran, wenn ich dafür interessiere?
Ich weiß gar nicht, ob es schon soweit ist, dass man Veteranenflyer googeln kann und dann auf den Suchbegriff kommt. Da vielleicht ist er dafür.
Das wäre mal was für die SEO-Arbeit hier, für die SEO-Arbeit im Haus.
Auf jeden Fall. In der Tat haben wir eine Subseite. Das ist jetzt aber tatsächlich wieder Bundeswehrverband spezifisch angelegt, die einfach www.dbwv.de/veteranen heißt. Also ich müsste jetzt mal parallel testen, ob bundeswehrverband.de/veteran auch funktioniert, kann gut sein. Wir versuchen allerdings, und ich hoffe, das ist schon passiert, wenn dieser Podcast läuft, das Ding tatsächlich auch in ganzer Breite, auch Social Media und Webseitenmäßig sozusagen zu streuen. Also die Hoffnung wäre, dass, wie ich es gerade eingangs gesagt habe, dass wenn jemand googelt, dass er dann auch drauf kommt. Ansonsten haben wir ein paar Hashtags etabliert. Veteranenpolitik, Veteranenkultur, Einsatzveteranen oder auch die unsichtbaren Veteranen. Wenn man auf diese Hashtags klickt, sollte man eigentlich zumindest in die Nähe dieses Flyers kommen.
Ich werde das definitiv mal machen. Ich setze das dann in die Shownotes.
Ja, den Link dazu,
dass man,
dann kriegen wir das schon hin.
Genau, Leute, schaut in die Shownotes. Dann werdet ihr es finden. Gut, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Veteran oder Freund von Veteranen, also es sind ja auch genug Angehörige, Freunde von Soldaten, die sagen, ich finde das gut, ich finde das wichtig. Wie können die eigentlich in diesem Prozess unterstützen? Ich bin ja ein Freund davon, auch Dinge aufzuzeigen, Optionen aufzuzeigen. Was kann man tun? Wie kann man diese Arbeit unterstützen?
Also ich glaube tatsächlich, dass, ich sag's mal allgemein, ein Nähe suchen und eine Nicht-Angst haben vor dem Zugehen auf Soldatinnen und Soldaten und auf Veteranen schon mal ein erster Schritt wäre. Also wie hat der ehemalige Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung, Peter Taube, immer so schön gesagt, sagen Sie doch einfach mal einem vorbeigehenden Soldaten, danke für deinen Dienst. Und Sie werden sehen, wie denen das freuen wird. Ja, wir haben ja wieder ein bisschen mehr Uniform sozusagen da draußen. Während der Covid-Zeit war eine ganze Menge sozusagen an Verbindungen, die da gesellschaftlich wieder entstanden sind. Und auch durch das kostenfreie Bahnfahren in Uniform sind Soldatinnen und Soldaten jetzt nach Aussetzung der Wehrpflicht dann doch wieder etwas sichtbarer im Stadtbild, zumindest an den Wochenenden. Und das fördert ja sozusagen schon mal ein bisschen diesen Austausch. Also sagen Sie es einfach mal. Und mir passiert das tatsächlich gelegentlich, dass gerade jüngere Menschen, wo ich denke, so sind Schülergruppen hier in Berlin, dann tatsächlich mir ein Danke für ihren Dienst hinterherrufen. Das freut mich immer enorm. Und das sehen die dann auch. Und dann strahlen die. Ja, da passiert tatsächlich was. Ne? Ich glaube aber nochmal, also klar, es ist immer ein bisschen schwierig, sozusagen so einen direkten Zugang aus dem Nichts zu bekommen. Wenn keiner einen kennt, der einen kennt sozusagen, gibt's da, und das kann ich nachvollziehen, immer eine gewisse Distanz. So, es gibt diese Verbände, die sind alle online, das ist Schlagwort Veteran eingeben oder Einsatzveteran, und dann wird man relativ zügig auch auf kleinere Verbände treffen, die sich über jeden freuen, der sich in irgendeiner Art und Weise engagieren möchte. Und nochmal, deshalb auch Veteranenpolitik. Ich sage, Veteranenpolitik kann auch heißen, dass ein rückkehrender Einsatzverband vielleicht im Rahmen eines Rückkehrerappells auf einem öffentlichen Platz stehen darf oder im Rahmen eines Marsches, einer Militärparade mal über die Straße 17. Juni marschieren könnte und dann dort sozusagen Zugang zur Bevölkerung ermöglicht wird und das als Art Volksfest sozusagen gestaltet wird. Das klingt erstmal utopisch. Ich erzähle das aber schon seit ein paar Jahren. Ich habe das Gefühl, wir kommen langsam so ein bisschen dichter dran. Ich schaue in andere Länder und verstehe nicht, warum es hier nicht so sein sollte und glaube, dass man die Kritik, die es geben wird und auch die Störer, die es geben wird, einfach aufhalten. Nicht aufhalten, sondern aushalten muss. Ja, das gehört für mich zu einer Parlamentsarmee und zu einer Armee, die in der Mitte der Gesellschaft verankert sein will, auf jeden Fall dazu. Und glaube, dass diese Möglichkeit des Austausches, die politisch gefördert und gewünscht ist, die Möglichkeit gibt, auch Menschen, die wenig Berührung mit der Bundeswehr, mit Veteranen haben oder gewisse Berührungsängste, einfach hier näher ranzubringen und einen Austausch zu machen. Denn der ganz große Teil, glaube ich, hat schon verstanden, wofür es die Bundeswehr gibt und ist auch sehr dankbar. Und den anderen Teil halten wir mit einem, wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst, einfach aus.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch insbesondere ein Problem deutscher Großstädte. Wenn ich jetzt an Ronny denke und seine Green Warriors Military Brotherhood, die einfach, ich sag mal, im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern da so ein Kinderfest hochziehen, da gibt es solche Probleme nicht. Also ich glaube, das ist das vielleicht auch ein bisschen, was man meinte mit den Kleinvereinen, die gerade lokal sehr stark sind, gut vernetzt sind. Die machen anderes.
Ja, so ist es. Das ist das Gute. Das ist das Gute an der Graswurzelbewegung unter dem Bottom-up-Ansatz sozusagen, wo von unten was heranwächst.
Das ist jetzt der ganze Teil. Ich sag mal Real Life. Nimm dir einen Keks, Marcel. Das ist ein langer Tag.
Das sieht man noch gar nicht. Du hättest es nicht sagen müssen,
dass ich Hunger habe. Ich muss es sagen. Wenn wir jetzt mal drauf schauen, dass diese ganze, ich sag mal, Real-Life-Aktion, die tatsächlich stattfindet. Auf der anderen Seite haben wir das ja, Social-Media-Geschichte. Du hast es schon mehrfach erwähnt, ne, mit den Social-Media-Accounts, mit den Hashtags und so weiter. Du hast ja damals praktisch die Social-Media-Division aufgebaut. Dein Name ist damit fest verbunden. Welche Bedeutung hat Social-Media konkret für die Veteranenarbeit?
Ich muss kurz.
Ja, musst du doch aufkauen. Gut, dass ich gesagt habe, dass du einen Keks gegessen hast.
Ich muss kurz meinen Keks aufessen.
Ja, ja, deswegen. Ich wusste, ich habe das schon antizipiert.
So, noch einmal kurz Krümel vom Mund gewischt. So. Ja, in der Tat war ich seinerzeit im Bundesministerium der Verteidigung in einem Bereich der Arbeitgebermarke hieß und war dort der Sachgebietsleiter Social Media und habe dann mit anderen zusammen natürlich gemeinsam die Social Media Guidelines für die Bundeswehr geschrieben. Und wir haben dort einen Paradigmenwechsel angeregt, den wir in vielen anderen Ländern bereits gesehen hatten und der da hieß, ich sag mal grob, postet bitte und stellt die Bundeswehr als euren Arbeitgeber dar und berichtet von eurem Alltag. Ja, das ist jetzt etwas verknappt und das gilt natürlich auch nicht in jedem Einsatz oder in jeder Kasernenanlage oder so. Aber wir haben in andere Länder geschaut, haben uns das Internet angeschaut, haben uns Social Media angeschaut, haben gesehen, was da schon los war. Und haben gesagt, pass auf, einbremsen können wir es ohnehin nicht. Es hat viele Vorteile, Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeiten zu geben, ihre Geschichte zu erzählen. Also lass uns das ein bisschen kanalisieren, einen roten Faden etablieren und lass sozusagen Social Media Guidelines schreiben, an denen sich Menschen, Soldatinnen und Soldaten, zivile Bundeswehrangehörige, die online unterwegs sind, zumindest orientieren können. Und haben das dann sozusagen in die Welt hinausgetragen. Ne? Ich brauche nichts über die Zeit von Social Media erzählen. Gerade die junge Generation lebt dort. Und so schwer das zu sagen ist und so sehr ältere Soldatinnen und Soldaten dann auch mit hadern, es ist auch so, dass in der jungen Generation Social Media teilweise dieselbe Bedeutung hat wie das reale Leben. Also das sind zwei, ich sag mal, Lebensstränge nebeneinander, die für junge Menschen oftmals eine gleichwertige Bedeutung haben. Das kann man verstehen und das kann man mögen oder nicht mögen. Es ist aber, wie es ist. So, deswegen glaube ich, dass es auch gut ist für Soldatinnen und Soldaten. Und in der Tat ist es dann so, dass unter dem Hashtag Social Media Division sich sehr, sehr viele Soldatinnen und Soldaten inzwischen nach außen begeben sozusagen und auch zu einem sehr, sehr großen Teil sehr positive Geschichten aus ihrem Alltag erzählen und dann einen Zugang zur Bevölkerung auch bekommen. Ja, die kriegen Fragen gestellt, wie groß muss ich sein, wenn ich zur Bundeswehr bin? Darf ich Pilot werden? Darf ich eine Brille tragen? Und so weiter. Also das, was Menschen sich vielleicht gar nicht trauen würden, in einem Karrierecenter so richtig zu fragen, können sie hier sozusagen mit einer sehr persönlichen Nähe direkt an Menschen herantragen, die dort ihren Alltag darstellen. Also sehr gut. Mittlerweile, ich bin für diesen Bereich ja nicht mehr zuständig, aber glaube ich, gibt es da auch an den Rändern einige Soldatinnen und Soldaten, die es durchaus mal einzubremsen gilt, die vor allem mit anonymen Accounts unterwegs sind und auch viel Blödsinn von sich geben, auch entgegen dem, was in den Guidelines steht. Kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir da sehr, sehr positiv unterwegs. Und jetzt noch mal ganz kurz zu einer expliziten Frage. Es hat sich dort auch, und das hat mich sehr gefreut, eine Bubble gebildet, in der Veteranen sozusagen ihre Geschichte erzählen. Ja, wenn ich da gut auf deinen Account, der ist ja eben bekannt hier, Wolf Gieriges, aber wenn ich da auf Accounts wie Roter Teufel oder Alter Falli schaue, das sind Menschen, die dort einfach sich öffnen und ihre Einsatzgeschichten erzählen, auch mit einem großen Abstand, wo jetzt niemand mehr aus dem militärischen Sicherheitsbereich sagen kann, Achtung, Achtung, alles geheim, ja, sondern die erzählen dort ihre Geschichten, beispielsweise aus dem Afghanistan-Einsatz, dann ist das etwas, das wir durch Hochglanzbroschüren oder irgendwelche Dokus oder so nicht erreichen, sondern da erzählt ein Mensch, ein Rückkehrer, ein Veteran, seine Geschichte, Geschichte von Gefechten, Geschichte von Traumatisierung, Geschichten von Kameradschaft und erreichen damit sozusagen eine Gruppe von Menschen, die wir woanders nicht abholen könnten. Das finde ich aller Ehren wert. Da sind tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viele Menschen schon unterwegs. Da werden Fotos aus Einsätzen gezeigt und so weiter. Und das sind echt klasse Einblicke, die parallel zur offiziellen Kommunikation der Bundeswehr oder des Bundesministeriums der Verteidigung oder auch des Bundeswehrverbandes oder anderer Vereine tatsächlich ein umfassendes Bild Richtung Bevölkerung tragen. Und das war ja eine deiner Fragen davor. Da bestehen möglicherweise, da bestehen tatsächlich vielerlei Möglichkeiten, Zugänge zu Soldatinnen und Soldaten zu erhalten, auch persönliche und mit denen zu sprechen.
Du hast das Wort Bubble erwähnt. Ich habe manchmal den Eindruck, es fällt trotz allem schwer, da rauszukommen. Wie ist deine Einschätzung? Gibt es da Grenzen, wo man sagt, am Ende sind es immer die gleichen Leute, die sich unterhalten?
Ja, es ist leider sozusagen oftmals so, dass Soldatinnen und Soldaten sich untereinander unterhalten. Es springen immer mal wieder Zivilisten drauf, das freut mich dann besonders, die Diskussionen werden dann teilweise doch so fachlich, dass sie dann gefühlt nicht mehr folgen können. Ich glaube, dass viele dann auch eher beobachten, als sich wirklich in Diskussionen einzumischen, werbe aber dafür sozusagen, und so waren die Social Media Guidelines auch ursprünglich mal angelegt, oder das Konzept Social Media Division, dort nicht nur seine Bundeswehrgeschichte zu erzählen, sondern seine Geschichte als Mensch zu erzählen, wie jetzt Gesichter des Lebens zum Beispiel sagen würde. Also die Brücke zur Gesellschaft dadurch zu bauen, dass ich eben nicht nur mich als Soldat präsentiere, oder als Soldatin, sondern das, was ich daneben mache, ja, also dass ich eine Familie habe, dass ich Sport mache, dass ich Hobbys habe, auch noch darzustellen. Ich weiß es nicht leicht, weil das, was in Uniform gepostet wird, bringt dann doch mehr Likes und Aufmerksamkeit, ja, als das, was man dann privat macht. Und ich selber muss mich auch immer wieder zwingen, sozusagen immer mal auch ein Posting zu machen, wo ich vielleicht in Zivil bin und nicht gerade in Uniform. Ich bin allerdings auch relativ selten in Zivil, zuletzt glaube ich, wenn ich mal so auf meinen Terminplaner gucke. Aber ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel, zu zeigen, wir sind hier keine abgeschottete Gemeinschaft, wir sind keine Black Box, sondern wir sind Menschen wie du und ich, also teilweise mit einem sehr speziellen Auftrag und hier und da auch vielleicht mit einem kleinen Spleen oder so. Ne? Wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir haben den Anspruch, in der Mitte dieser Gesellschaft zu stehen, also wollen wir auch wechselseitig sozusagen voneinander wissen, wollen uns austauschen und jede Möglichkeit nutzen, die es gibt, eine Verbindung zwischen Bundeswehr und Gesellschaft herzustellen. Dazu gehört aber eben auch, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass wir eben nicht nur in Covid und im Hochwasser im Einsatz sind oder Verkehrsregelungen machen im Inlandsbetrieb, wenn hier Konvois sozusagen durch die Gegend fahren, sondern dass unser Auftrag am scharfen Ende auch töten und getötet werden bedeuten kann. Dass die Pflicht zur Tapferkeit eine besondere Pflicht ist, die hier nur in unserem Beruf sozusagen vorherrscht und dass wir auch im Auftrag des Parlaments teilweise in sehr, sehr weiten oder weit entfernten Regionen dieser Erde unterwegs sind und dort teils, ich sag's mal so, die Drecksarbeit machen. Ja, und dass dieser Beruf zwar sehr schillernd ist und wir auch oftmals sehr schöne Uniformen anhaben und hier in der Stadt unterwegs sind, dass es aber auch eine sehr düstere Seite dieses Berufes gibt, mit der man sich auch beschäftigen muss, oder als Gesellschaft beschäftigen sollte. Man kann das nicht ausblenden. Und der Ukraine-Krieg trägt ja das Ganze vielleicht auch etwas näher an uns heran, als es noch zu Zeiten von Afghanistan, Mali oder anderen Einsätzen der letzten Jahre der Fall war. Ich schreibe so jährlich einen Aufsatz für das Jahrbuch Innere Führung, in der ich bestimmte Hashtags, die Bundeswehr nah sind, immer mal auf ihre Verbreitung untersuche. Da ist wirklich im vorletzten Jahr eine exponentielle Steigerung zu sehen. Also es wird größer, es wird breiter. Und die das Hashtag Bundeswehr eingeben, wo auch immer, bei Instagram, bei Facebook, Von mir aus auch bei TikTok, die werden dort nicht nur auf offizielle Kanäle, sondern auch auf sehr, sehr viele Soldatinnen und Soldaten stoßen.
Du, ich danke dir, du hast mir schon die Steilvorlage gebietet. Tatsächlich, das ist noch der letzte Punkt, den ich noch auf dem Schirm habe. Du hast gesagt, du schreibst fürs Jahrbuch Innere Führung, du schreibst ja überhaupt, ich sag mal, viel für einen Soldaten. Wenn man dich mal googelt, na, dann findet man natürlich deine Social-Media-Aktivitäten natürlich dazu, aber eben auch deine Publikation dazu. Dieses Schreiben, also das sind oftmals ja Fachaufsätze, muss man sagen, oder Fachpublikationen, nicht alles. Wie der unsichtbare Veteran und so, hat noch ein bisschen andere Rolle. Ja. Was treibt dich an?
Ja, das könnte ich dich natürlich gleich zurückfragen. Wir sind ja als Autoren unter uns hier heute. Also in der Tat, da sind auch wieder mehrere Stränge zusammengekommen sozusagen. Ich habe irgendwann an der Uni mal gemerkt, dass ich offensichtlich relativ gut schreiben kann, ne? Weil ich so ein Musterstudent war und dann die guten Noten oder sehr guten Noten da quasi mir da auf den Tisch geflattert sind. Und da habe ich irgendwie festgestellt, dass ich dort offensichtlich eine Kompetenz habe, die jetzt anderen nicht so gegeben ist, an der ich natürlich auch im Vorhinein hart gearbeitet hatte, aber da ist sozusagen eine Möglichkeit, die ich habe, mich zu äußern, die jetzt nicht jedem gegeben ist sozusagen. Und als zweites kam dazu der für mich sehr prägende Afghanistan-Einsatz. Ich hatte den schon kurz erwähnt, war schon in meiner Einsatzvorbereitung relativ überrascht von dem, was in Afghanistan los war. Also ich hatte natürlich auch in den Jahren davor, Stichwort Kunduz-Bombardement 2009 oder Stichwort Karfreitagsgefecht 2010, immer mal wieder mitbekommen, was da unten los war. Aber bei einer eigenen Erkundung im Einsatz Ende 2010 war ich doch relativ geschockt. Also ich war da zu der Zeit unten, zu der uns allen bekannte Tim Focken verwundet wurde. Da stand ich gerade in der Operationszentrale dort im Tactical Operations Center und wurde dann als Gast sozusagen verwiesen. Und bin auch im Jahr drauf, als ich nochmal eine Erkundung hatte, kurz vor Einsatzbeginn, dann mit dem Sarg von Sergei Kobeljew nach Hause geflogen. Da hat eine Überführung des Sarges stattgefunden, seines Leichnams, der bei einem Anschlag auf einen Schützenpanzer Marder ums Leben gekommen war. Und das waren tatsächlich sehr prägende Ereignisse, die mir sehr deutlich aufgezeigt haben. Da passieren Dinge, die zu Hause nicht bekannt sind. Und das ist das, was mich dort sozusagen angetrieben hat. Und ich habe tatsächlich relativ viel publiziert. Habe 7 Bücher geschrieben, 2 davon Sammelbände, einen hattest du erwähnt, und über 100 Aufsätze, Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Österreichische Militärische Zeitschrift, ein paar sondern Nischenmagazine, hattest du auch genannt. Und es ist einfach so, dass ich da immer mal wieder sozusagen einen Punkt machen will und für mich selber auch Themen durchdringen möchte und sie einfach auch nach außen kommunizieren möchte. Auch das ist sozusagen ein anderer Weg als Social Media, in eine bestimmte Bubble, Lobby, wie auch immer, zu kommen und dort einfach Themen zu platzieren. Ja, ich bin Mitglied im Arbeitskreis Innere Führung im Einsatz. Da sind viele Wissenschaftler drin, im Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, auch von zivilen Universitäten. Und die sind sozusagen unter sich und auch sehr tief drin in militärischen Themen. Aber in diesem Arbeitskreis sind Soldaten eigentlich nur Gast oder ich halt als jemand, der immer wieder sagt, ja, aber jetzt mal von der Basis gesprochen, seht doch mal Folgendes. Und für uns als Soldatinnen und Soldaten fühlt sich das folgendermaßen an.
Letzte Frage. Wenn du Zeit hättest, freigestellt werdest,
ja,
weil du so ein schriftstellerisches Talent hast, was würdest du schreiben wollen, wenn du könntest?
Ja, gute Frage. Da fallen mir natürlich 1000 Sachen ein. Wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Es gibt schon eine große Arbeit über das Veteranenthema, ne, von Christian Weber, eine Promotion sozusagen. Damit hat er eigentlich den wissenschaftlichen Bereich komplett abgedeckt. Dann gibt's einen großen Roman, das ist da in Sandseele sozusagen, der diesen Bereich abdeckt. Dann gibt's ein bisschen Einsatzliteratur von Rückkehrenden. Ich sag mal, Robert Sedlacek Müller, Soldatenglück oder Johannes Klär, 4 Tage November, die natürlich sehr durchgeschlagen haben. Und es gibt diesen Sammelband, die unsichtbaren Veteranen, von Björn Schreiber und mir, wodurch ich sage, dass diese Breite an Veteranenthemen sozusagen eigentlich erstmal abgedeckt ist. Ja. Ich glaube sozusagen, dass man da immer noch weiter publizieren kann sozusagen, aber jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, findet gute Literatur, also vom fiktiven Roman bis zum knallharten wissenschaftlichen Buch, in dem man sich über dieses Thema in ganzer Breite informieren könnte. Also ein Buch wäre tatsächlich was ich durchaus mal wieder in die Hand nehmen würde. In der Tat, mag jetzt überraschen und bei dem Podcast auch nicht so ganz passend sein, wäre das ein Buch, das ich Chancen und Risiken von Social Media nennen würde. oder nennen wir es mal Chancen und Risiken von Social Media in der Bundeswehr, weil das eben ein zweites Thema mit einer großen Leidenschaft ist, die ich habe. Ich habe auch schon mal mit Fabio Nilgen, auch jemanden, der sehr aktiv ist bei Social Media, das ein bisschen ausgelotet, inwieweit wir da mal ein Zeitfenster finden könnten, habe ich gerade nicht. Aber glaube, dass dieser ganze Bereich Marketing, Social Media, Markenbotschafter, Social Media in der Bundeswehr, eine Öffnung, vielleicht wieder eine bisschen Refokussierung, eine mehr Verlagerung auf Sicherheitsaspekte, großes Thema sein könnte. Dann die Chancen, die ich vor einigen Jahren noch als sehr, sehr groß beachtet habe, die Risiken, die dann über die Jahre etwas größer geworden sind. Ich war ja selber auch mal in einem Skandal, in einem kleinen, also sagen wir mal in einem Skandalchen verstrickt, der ziemlicher Blödsinn war, den man relativ aufgebauscht hatte. Und glaube, darüber könnte man ganz viel schreiben. Ich habe da ganz viele Unterlagen auch gesammelt, ordnerweise. Ich hoffe, ich kriege irgendwann das Zeitfenster, in dem ich mich einfach mal so ransetzen kann, nochmal so ein Jährchen oder so. Das wäre eine klasse Sache, würde ich mich echt freuen.
Das überrascht mich.
Ja.
Aufs erste Hören, auf dem zweiten gar nicht mehr so sehr. Ich bin gespannt drauf. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ich freue mich.
Danke, sehr, Marcel. Sehr gern. Hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein. Oder im Grunde warst du ja bei mir. Ja. Ne, wir sind an der Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Bundeswehrverbandes. 22 Uhr ist jetzt durch. Ich muss mal aufpassen, dass wir nicht gleich eingeschlossen werden und die Alarmanlage scharf geschaltet wird. Also hat mich sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen. Finde auch deine Initiative dieses Podcasts toll.
Ich danke dir, Marcel. Bis dahin.
Sehr gern. Bis bald.
Was ich dir jetzt auf jeden Fall ans Herz lege, ist der Veteranenflyer. Wie gesagt, du findest ihn in den Shownotes. Schau gerne rein, wo du dich da wiederfindest, teile und diskutiere die einzelnen Punkte auch mit anderen. Dieser Flyer ist ja nur zustande gekommen, weil Menschen miteinander geredet, diskutiert und auch gestritten haben. Jetzt muss er noch mit Leben erfüllt werden. Für die aktiven Kameraden und die in der Reserve verlinke ich auch nochmal die Social Media Guidelines. Nur für den Fall, dass du mit in die Vermittlungsarbeit einsteigen willst via Social Media oder vielleicht willst du deine Profile auch nochmal auf ihre Verträglichkeit damit überprüfen. Marcel Bonner hat da ja sowas angedeutet. Kann ja sein. Ansonsten findest du mehr über ihn, seinen dienstlichen Werdegang, auch in der Folge 94 des Podcasts Gegenwartsgeplapper. Den Link packe ich ebenfalls in die Shownotes. Und letzter Punkt für heute. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Deutschlands bekanntes Militärhistoriker, Professor Dr. Sönke Neitzel aus Potsdam. Wir reden über die trügische Erinnerung von Veteranen an ihre Einsatz- und Diensterfahrung und das soldatische Identitätsverständnis. Eine sehr beeindruckende Folge und immer wieder kreist es um den Karfreitag. Sei gespannt. Bis dahin. It's up to us.